Willkommen zu Goldstaub, der 20er-Jahre-Podcast.
Glanz, Gold, Staub und Dreck.
Dekadenz, Armut, Asphalt und Licht. Arne Krasting von Zeitreisen
und Else Edelstahl von Bohème Sauvage
nehmen euch mit auf eine Zeitreise in die Weimarer Republik.
Sie ist mondän,
verrucht,
frivol,
radikal,
modern
und bittersüß.
Tanzt mit uns auf dem Vulkan.
Die Reichswehr hatte ihr vom Versailler Vertrag auferlegten Beschränkungen systematisch umgangen. Dies war schon vor der Veröffentlichung der Artikel meiner Mandanten allgemein bekannt, auch im Ausland. Um dies nachzuweisen, beantrage ich die Zulassung von 28 Zeugen und den Beweisanträgen.
Abgelehnt.
Abgelehnt? Wie meinen Sie das?
Das Gericht hat Beschlüsse, diese Gattung nicht zu begründen.
Das ist Rechtsbeugung. Ich erwarte augenblicklich eine Erklärung.
Die Beweisaufnahme ist abgeschlossen. Die Verhandlung beendet. Das Gericht zieht sich bis zur Urteilsverkündung zurück.
Was geht hier vor?
Ich muss doch sehr bitten.
Was machen Sie da?
Ich versuche zu ergründen, warum wir innerhalb von einer halben Stunde juristisch zurück ins Mittelalter gefallen sind.
Männer, die versuchen, den Pöbel gegen unsere Streitkräfte aufzuwiegeln, haben an diesem Gerichtshof schlechte Karten. Herr Anwalt.
Vorsicht, Lippen. Du gehst auf dünnem Eis.
Das war die Stimme von Tristan Pütter. Und zwar aus der Serie Babylon Berlin, wo Tristan Pütter die Person von Hans Litten verkörpert.
Und damit herzlich willkommen zu unserer 55. Folge, liebe Hörerinnen und Hörer. Und Arne, wie sind wir denn auf das Thema Hans Litten gekommen?
Hans Litten war ja ein Anwalt des Proletariats und ein Gegner der Nationalsozialisten. Und eigentlich sind wir durch Babylon Berlin so ein bisschen spitz geworden auf ihn und wollten mehr erfahren. Ja, und dann gab es für mich eine ganz spannende Begegnung vor ein paar Wochen. Da war ich im Gericht, im Landgericht in Moabit, also Kriminalgericht, und habe da eine Gruppe betreut. Das waren Richter aus Holland, aus den Niederlanden, für die ich am ganzen Tag organisiert habe. Und die hatten dann eine Führung durch das Gerichtsgebäude. Und bei der Führung war ein jung aussehender Mann dabei und den habe ich dann angesprochen, ob er auch hier arbeitet. Und er meinte, ja, er sei der Präsident vom Gericht. Und dann haben wir uns ausgetauscht. Ich hatte zufällig mein Buch Justizgeflüster über Gericht und Gefängnis dabei, habe ihm das dann gezeigt. Und dann hat er gesagt, dass er tatsächlich über Hans Litten einmal geforscht hat, gearbeitet hat, einen Aufsatz geschrieben hat. Und dann sind wir übereingekommen, dass wir ihn einmal einladen zu einem Podcast.
Wow, was für eine schöne Begegnung.
Absolut. Und ich war dann leider ohne dich im Kriminalgericht. Also das war ein tolles Erlebnis. Warst du eigentlich schon mal dort?
Ich war da noch nicht, nee.
Warst du überhaupt schon mal in einem Gericht in Berlin?
Nee, gut. Gott sei Dank noch nicht.
Ja, ich lade dich mal ein. Es gibt dort auch eine Kantine und dieses Gerichtsgebäude ist einfach umwerfend, also total beeindruckend.
Ja, das hören wir ja nachher noch.
Genau.
Da bin ich dann auch ganz neidisch geworden, dass ich nicht dabei sein konnte.
Ja, mal sehen, vielleicht gibt es auch noch andere Themen zum Bereich Justiz, die wir da irgendwie mal aufgreifen können. Ja, also damit herzlich willkommen auch von meiner Seite nochmal. Liebe Else, wir sind zurück in Berlin. Wir waren gar nicht so lange, aber ein paar Tage im Süden von Frankreich unterwegs.
Ja, an der französischen Riviera, der Côte d'Azur.
Und zwar, es klingt jetzt ein bisschen dekadent, aber wir waren auf einem Kreuzfahrtschiff.
Eingeladen, wir mussten arbeiten.
Wir mussten hart arbeiten.
In Sachen Podcast, in Sachen Goldstaub.
Genau, und wir haben dort einen Abend präsentiert, eben die Riviera, die französische Riviera in den 20er Jahren. Was da so los war, was war denn da so los?
Na, da war so allerhand los. Mhm. Vor allem waren da viele, erst die Briten, dann die Amerikaner und halt natürlich F. Scott Fitzgeralds. Die ganze Fahrt lief unter dem Motto Gatsby Nights. Mhm. Und da wir ja schon mal eine Podcast-Folge gemacht haben über die französische Riviera in der Zeit und was da so passiert ist, Pyjamapolis zum Beispiel, also hört mal rein in die Folge, die findet ihr auf unserer Webseite und bei Spotify und überall. Mhm. Und dann hatten wir da 4-5 Tage waren das, ne? Und wir waren in Monaco, in Nizza, in Cannes, auf Korsika. Und
Elba, weil eigentlich wollten wir nach Portofino, aber der Seegang war so bewegt, dass wir das nicht geschafft haben und das Boot das nicht geschafft hätte. Und dann sind wir spontan nach Elba gefahren, was ich auch ganz schön fand.
Ja, was daran liegt, dass Portofino keinen eingeschlossenen Hafen hat, sondern der liegt so direkt offen am Meer und da war es zu stürmisch. Und im Gegensatz zu Elba, wo halt eine große Bucht ist, wo dann der Wind nicht so doll war. Also ich hatte auch ein bisschen Seekrankheit zwischendurch. Aber das ging dann mit den entsprechenden Reisekrankheitsmittelchen auch wieder vorbei, Gott sei Dank. Und ja, wir hatten eine wundervolle Zeit. Was war dein Highlight?
Was war mein Highlight? Also natürlich einmal das auf dem Wasser zu sein, diese Bewegung. Nachts fährt man dann und morgens landet man dann plötzlich, wenn man aus dem Fenster guckt, ist man dann plötzlich vor Korsika. Wir haben auch einige Landgänge natürlich gemacht und da hat mich vor allem fasziniert das relativ kleine Saint-Tropez.
Ah ja.
Wo wir dann auch in ein Volksfest geraten sind und ich habe dann unbedingt noch den Weg auf mich genommen, weil dort eine wunderbare Hotelanlage aus den 20er Jahren ist. Latitude, also wirklich ein gigantischer Bau, der sehr, sehr modern wirkt. Und ja, da habe ich mich dann hinbewegt und gerade noch rechtzeitig den Weg zurück aufs Schiff geschafft, bevor wir dann da abgelegt haben. Oh. Und bei dir, was war dein Highlight?
Ja, mein Highlight war, dass ich in Cannes, als wir dort ankamen, relativ früh schon getendert bin mit dem Boot zum Ufer. Und die Stadt, es gab ja gerade das Filmfestival in Cannes, also die Croisette, das ist dieser Weg da, die Promenade. Und die war natürlich voller Menschen und ich bin dann aber in meinen, naja, nicht High Heels, aber in meinen hohen Schuhen hochgestöckelt auf den Berg zum Friedhof und habe dort das Grab von Klaus Mann besucht. Und das war mein absolutes Highlight, weil ich hatte das natürlich schon mal irgendwann gelesen, dass der dort begraben ist, weil er tatsächlich in Cannes sich auch suizidiert hatte. Und habe das aber nicht mehr auf dem Schirm gehabt und habe das dann aber einen Tag vorher noch mal mitbekommen, auch im Rahmen unserer Recherche und Vorbereitung auf den Podcast und so weiter. Und dann war ich Feuer und Flamme und dachte mir, das muss jetzt passieren, da bin ich da hoch. Ja. Und dann war dieser gesamte Friedhof auf so einem Berg, du konntest von oben auch die Küste und unser Schiff sehen und da war keine Menschenseele.
Ja, ich bin ein bisschen sauer auf dich, liebe Else, weil du hast mir das gar nicht gesagt vorher, dass du da hingehst. Und ich wäre natürlich mitgegangen. So bin ich dann mit unseren Begleitern, schöne Grüße an Frau Doktor und Christian Tänzler, unserem Fahrradexperten. Wir sind dann einfach nur die Korsette rauf und runter gegangen und haben so ein bisschen uns treiben lassen, wurden auch häufig fotografiert, weil vor allem Frau Doktor in einem wunderbaren Outfit unterwegs war.
Und ihr wart die beiden Bodyguards.
Wir waren ihre beiden Bodyguards, so sah es aus. Ja, aber ja, ganz lustig.
Das lag aber ein bisschen daran, dass ich hatte nur gehört von euch, dass ihr nach dem Abendessen erst nach Cannes wollt und ich wusste aber, der Friedhof schließt um 19 Uhr. Ja. Und wir haben uns vorher nicht mehr gesehen. Das Schiff ist halt auch sehr weitläufig und naja.
Dafür war ich dann in Nizza bei dem Haus, wo Heinrich Mann gewohnt hat, als er 1933 nach Nizza gekommen ist. Aber ganz kurz mal zum Friedhof. Mhm. Weißt du, dass du da ganz knapp einen guten Bekannten verpasst hast, der nämlich beim Filmfestival war?
Ja, und zwar Henk Handlicht, einen der drei Regisseure von Babylon Berlin, den habe ich um knapp 2 Stunden auf diesem Friedhof verpasst. Ja. Und er war auch ganz alleine auf diesem Friedhof.
Das wäre doch...
Das wäre verrückt gewesen, wenn wir uns dort tatsächlich getroffen hätten. Ja, liebe Grüße auch an Henk.
Hast du eine Blume eigentlich niedergelegt am Grab?
Nein, das habe ich nicht.
War da irgendetwas?
Da waren Steine auf dem Grab und auch so ein paar Blümchen und so Sachen, so eine kleine Tafel und ja. Was? An sich war es aber insgesamt jetzt also kein aufsehenerregendes Grab oder so, ne?
Ja, wie auch sein Begräbnis nicht sehr aufsehenserregend war, das war traurig, waren wirklich nur ein paar People dann da.
Sein Bruder und Michael ist gekommen. Einer seiner Verwandten, nämlich der Bruder Michael, genau.
Hat dann noch die der Bratsche gespielt, aber die Eltern nicht, die Schwester nicht und so weiter. Ja, das ist trauriges Ende eines großartigen Mannes.
Ja, großartigen Literaten und Journalisten vor allem.
Ja, also wir waren auf der See und ums Wasser geht's ja auch im Juli und August für dich.
Ach so, ja, da haben wir die Bohème Sauvage auf der Spree, ist nur ein Fluss, aber immerhin ist es auch im Wasser und das schaukelt auch ein bisschen. Nein. Also wir haben Bohème Sauvage auf der Spree im Juli und August und für den Augusttermin gibt's noch ein paar Tickets, für die zweite Julifahrt nur noch weniger, also beeilt euch und dann sehen wir uns dort. Ja. Ach so, und da kommen auch unsere beiden Freunde, die wir auf dem Schiff, also an der Côte d'Azur kennengelernt haben, Konstanze und Jürgen, liebe Grüße. Die beiden waren nämlich wegen uns auf dieser Kreuzfahrt und die treffen wir dann auch wieder auf der Spree.
Ich werde hoffentlich auch dazu stoßen. Zwei Hinweise von meiner Seite noch. Am 28. Juni biete ich eine Fahrradtour an durch Weißensee. wo das Thema natürlich auch 20er Jahre ist und ein bisschen Filmstadt. Und ganz am Ende gibt es einen Sektempfang im ehemaligen Stummfilmkino Delphi, auch bekannt als Mokka Efti aus der Serie Babylon Berlin. Und am Sonntag drauf, den 5. Juli, gibt es einen Rundgang durch den Wedding, durch den roten Wedding und auch vorbei an vielen Gebäuden der 20er Jahre mit am Ende einem kleinen Sektempfang im Ballhaus Wedding. Also könnt ihr euch gerne noch anmelden. Wir verlinken das in unseren Shownotes.
Bevor wir zu Hans Litten kommen, geht es jetzt erstmal um ein Buch. Justizgeflüster nennt es sich und unsere geneigten Hörerinnen und Hörer haben es wahrscheinlich schon in ihrem Bücherregal, denn es wurde geschrieben von Arne Krasting und Alex Vogel. Und jetzt hört ihr die beiden im Gespräch.
Hallo, lieber Alex.
Hallo, lieber Arne.
Worum geht es eigentlich in unserem Buch Justizgeflüster?
Ja, um das Flüstern der Justiz.
Vielleicht noch ein bisschen ausführlicher.
Na, es geht um die wunderschönen Gerichtsgebäude und auch schönen Gefängnisgebäude, die es in Berlin gibt und die in dieser Dichte eine absolute Sensation und eine Besonderheit darstellen in Europa.
Weil es einfach so verdammt viele Gerichtsgebäude gibt, über die ganze Stadt verstreut. Das haben wir dann bei unseren Reisen entdeckt, nicht nur Mitte, sondern du fährst bis in die ja entlegensten Bezirke nach Lichterfelde, nach Spandau, nach Köpenick und hast überall wirklich krasse Gebäude.
Ja, das Tolle ist ja wirklich, dass fast alle von diesen alten Gerichtsgebäuden, die in der Kaiserzeit entstanden sind, in so einer ganz besonderen Zeit, in der die Gerichte, das ganze Justizwesen neu geordnet worden ist und deswegen eben auch die Bedürfnisse da waren für neue Gebäude, dass die fast alle noch erhalten sind. Das ist ja in Berlin, wo eigentlich durch den Krieg alles weg war, eine kleine Besonderheit und das ist auch so der Grund, warum wir es das hier angeschaut haben.
Ja, hast du ein Lieblingsgebäude in dieser ganzen Reihe von prachtvollen Justizpalästen?
Ach, ich meine, da gibt es wirklich so viele, die so sehr schön sind. Also ich mag sehr gerne das niedliche Gerichtsgebäude in Weißensee. Das ist so ganz verspielt innen drin, hat wunderbare florale Applikationen, hat so ein bisschen Jugendstil, Flair. Mhm. Das ist wirklich toll. Ich weiß, einer deiner Favoriten ist aber auch ein meiner, ist Wedding, was einfach so eine Kathedrale ist, ganz besondere Architektur auch innen drin und eben viel, viel größer als zum Beispiel das Ding in Weißensee, aber auch ganz klassisch im Kriminalgericht zu sein, ist natürlich eigentlich eine Sensation, wenn man nicht gerade selber da vielleicht einen Prozess erwarten muss. Ne?
Hatte ich noch nicht, du glaube ich auch noch nicht, oder zumindest...
Ich kann noch kommen, ist noch nicht so spät.
Aber Wedding tatsächlich, Wedding... Das war ja auch der Auslöser eigentlich, dieses Buch zu schreiben, weil wir in der Serie oder durch die Serie Babylon Berlin das Gebäude im Grunde genommen zum ersten Mal kennengelernt haben oder ich es kennengelernt habe und gesehen habe, wow, das ist innen drin so prächtig und ich wusste wieder gar nicht, wo das ist, musste das erstmal recherchieren und dann, dann kam so es vom einen zum anderen und Wedding stand am Anfang.
Ich wusste natürlich von Wedding, ne? Aber ich war dann ein bisschen angefixt durch dich. Ich meine, ich bin ja Jurist und kannte natürlich viele Gebäude irgendwie von der Ausbildung, war da ab und zu irgendwelchen Sachen auch. Also nicht als Angeklagte, das will ich noch an der Stelle nochmal betonen. Aber mir kam es eben so normal vor, dass es das da ist. Und durch deine Außensicht hast du mich ein bisschen angesteckt, dass du mir gedacht hast, das ist eigentlich wirklich was Besonderes. Und das sollten wir vielleicht ein kleines Buch drüber machen. Und so ist es ja gekommen. Und so haben wir in der Pandemie ein wunderschönes Büchlein mit dem hübschen Namen Justizgeflüster gemacht.
Ja, also ich finde 280 Seiten mit wahnsinnig vielen Fotos und Texten nicht klein und Büchlein, aber gut.
Ich bin bescheidener als du.
Also ja. Ich bin sehr stolz auf dieses Buch und sollte eigentlich in jedem gut sortierten Bücherregal stehen.
Ich denke ja, und jeden Berlin-Fan Bücherregal sowieso. Ich meine, für dich war das aber so eine kleine Enttäuschung, glaube ich, dass als wir dann tief in die Recherche eingestiegen sind, dass du tatsächlich für deine Liebe für die 20er Jahre da wenig Bauliches irgendwie finden konntest. Ne? Das war ja eigentlich eher so ein kleiner Downer. Ne?
Ja, es war zumindest, es war verrückt. Ne? Ich meine, du hast zu allen möglichen Bereichen ob es jetzt Elektrizitätswerke sind, Kinos, Theater, Wohngebäude, alles Mögliche. Es gibt zu jedem im Grunde genommen Bereich des öffentlichen Lebens Gebäude in Berlin aus der Weimarer Republik, aber nicht zur Justiz. Und das war wirklich überraschend. Zum einen kann man sagen, es war eigentlich alles schon da. Die standen ja in der Kaiserzeit und waren so perfekt und heute würden wir sagen nachhaltig gebaut, dass man nichts Neues brauchte. Dann gab es was Spannendes, Ende der 20er Jahre dann doch die Pläne, vor allem wegen der weiten Wege, die zwischen den Gerichten bestand, ein zentrales Justizforum zu bauen. Etwa in dem Bereich zwischen dem ja, heutigen Hauptbahnhof und dem Kriminalgericht in Moabit. Ein großes Justizforum und es gab einen Wettbewerb, es gab fast 500 Einreichungen. Und eigentlich alle Entwürfe entsprechen so dem Prinzip des neuen Bauens. Also da ist nichts mehr mit Palast und prächtigen Eingangshallen, sondern alles eher nüchtern, sachlich, funktional. Da ging es wirklich darum, die Wege zu optimieren. Ja, aber dann kam die Weltwirtschaftskrise 1931, ein kompletter Baustopp für alle öffentlichen Gebäude. Insofern, ja, sind nur diese Entwürfe übrig geblieben. Also nichts Bauliches aus der Weimarer Republik, aber in dieser Zeit gab es natürlich einfach wahnsinnig viele aufsehenserregende Prozesse. Weiß nicht, ob du irgendwas hast, was du besonders interessant findest aus dem Justizleben der 20er Jahre?
Ja, man könnte eben so ein bisschen rausgreifen, in so Namen, die so favorite sind, wenn man sich auch mit Kriminalität in den 20er Jahren beschäftigt. Da wären zum Beispiel Prozesse gegen die Brüder Sass anzuführen, ne, die im Kriminalgericht da mehrmals auf der Anklagebank saßen, aber denen letztlich nie was nachgewiesen werden konnte und die ganzen Prozesse immer in Freisprüchen endeten und so die Sass-Brüder natürlich dann zu irgendwelchen kriminellen Helden würden, weil man ahnte natürlich schon, die Jungs, die haben so ein bisschen Dreck am Stecken, also die haben die Banken um Geld ein bisschen vielleicht erleichtert. Man weiß es heute, die haben einen riesigen Coup gelandet mit der Diskontobank 1929, die war genau gegenüber dem KaDeWe, einer der reichsten und vor allem die Wirtschaftsbank für den reichen Kudamm und den Tauentzien. Die sind da eingebrochen in den Tresorraum, haben da alles leergeräumt und ja, sind dann aber trotzdem dafür nicht verurteilt worden, weil die Beweise nicht ausreichen. Also das war schon so ein aufsehenerregender Prozess.
Da müssen wir eigentlich auch mal eine Sonderfolge zu machen, zu dem
Absolut.
Brüder Sass, beziehungsweise grundsätzlich solchen Prozessen. Ich bin ja ein na, Fan, kann man nicht sagen, weil ich finde ja diesen einen Strafverteidiger Erich Frey so beeindruckend. Also einmal optisch, Markenzeichen, ein Monokel, immer sehr schick gekleidet, die besten Autos, ein Dandy, Medienstar könnte man sagen. Und der war ja Verteidiger für auch sämtliche kriminellen Größen eigentlich, ob es eben Serienmörder waren, Nackttänzerinnen oder eben auch die, ja, heute würden wir sagen, organisierte Kriminalität, also die Ringvereine und da vor allem eben wohl gewichtigste Ringverein, immer treu mit einem der schwersten Verbrecher, nämlich dem Muskel Adolf Leib. Und das sind natürlich auch Prozesse, die sind einfach so spektakulär. Da
Ja,
müssen
aber
wir.
das ist wirklich auch spannend, weil ich meine, dieser Adolf Leib, der war nicht nur Chef von dem Ringverein Immertreu, sondern der war der Boss sozusagen all dieser Ringvereine. Also quasi der Verbandspräsident, würde man sehr deutsch sagen. Aber sowas eben wie der Al Capone von Berlin. Und es ist eben bezeichnend, das einzige Mal, dass Adolf Leib dann tatsächlich vor Gericht stand, war wegen der Beteiligung an einer Schlägerei. Und dann hat er so ein paar Monate dafür gekriegt. Also das ist so ähnlich wie Al Capone, der dann für Postvergehen eingewandert ist letztlich. Aber für die ganze Schiebung im Bereich der organisierten Kriminalität, für die Leib verantwortlich war, für die Organisation von Hehlerei, von Prostitution, all das kam letztlich nicht vor Gericht zur Sprache, weil dafür auch die Beweise fehlten. Also der Muskel Adolf hat sich da ja, den Kopf aus der Schlinge gezogen. Also das sind alles tolle Geschichten und das sind natürlich überall Gerichtsgebäude involviert und aber auch die Gefängnisse. Wir waren ja auch in Gefängnissen drin.
Ja, das stimmt, das stimmt. Nicht lange, aber wir haben uns dort kurz mal umschauen dürfen. Und da ist natürlich Moabit, Tegel, Plötzensee, das sind so die drei großen.
Ja, bei Babylon Berlin tauchen auch so ganz viele von diesen Gefängnissen immer wieder auf, irgendwie im Film. Da wird zum Beispiel der Armenier entlassen aus dem ehemaligen Gefängnis in der Lehrter Straße, was dann lange Zeit ein Frauengefängnis noch war in der Bundesrepublik und jetzt aber auch schon seit über 10 Jahren leer steht, wird gerade umgebaut zu so einem ja, Proberaum für Musiker und so eine Event-Location für besondere kulturelle Sachen. Also wir waren da irgendwie ganz nah dran, eine Verbindung zwischen dem alten Kaiserzeit, heutigen Berlin und eben alles dazwischen.
Ja, und all das könnt ihr nachlesen in dem Buch Justizgeflüster, das ich zusammen mit Alex geschrieben habe. Lieber Alex, vielen Dank für deine Zeit.
Bis zum nächsten Buch, würde ich sagen, Anne.
Bis zum nächsten Buch, das Thema suchst du dann aus, okay?
Gerne.
Alles klar, ciao, ciao.
Freut, tschüss.
Justizgeflüster von Arne Krasting und Alex Vogel. Wie ihr da rankommt, erfahrt ihr in unseren Shownotes. Und wir haben eins zu verlosen.
Ja, und wie kriegt ihr das? Ihr müsst uns einen Vorschlag schicken von einem Fall, von einem Verbrechen, das vor Gericht, ob Berlin oder woanders, verhandelt wurde und warum wir ausgerechnet diesen Prozess aufgreifen sollen in einer Podcast-Folge. Und die schönste Antwort bekommt dann ein Buch.
Und ihr schreibt uns an post@gold-staub.de. Und jetzt kommen wir zu dem, was aus der zufälligen Begegnung von Arne und Christoph Mauntel hervorgegangen ist. Viel Vergnügen.
Jetzt bin ich im Kriminalgericht hier in Berlin, Moabit, und mir gegenüber sitzt Christoph Mauntel. Schön, dass das geklappt hat.
Ja, ich freue mich auch.
Und vielleicht erzählen Sie unseren Hörern ganz kurz mal, was Ihre Funktion in diesem Hause ist.
Ich bin der Präsident des Landgerichts Berlin I, des Landgerichts für Strafsachen. Wir sind hier beheimatet im Kriminalgericht Moabit. Das ist ein großer Strafgerichtskomplex, einer der größten seiner Art in Europa. Und das Landgericht Berlin I ist für ganz Berlin zuständig, wenn es Strafsachen geht, die mittlere bis Schwerstkriminalität betreffen. Und ich habe das Vergnügen und die Freude, dieses Haus leiten zu dürfen.
Eine Justizfabrik, das hat Kotocheuski mal formuliert. Also wirklich ein großer Apparat und eben auch ein Gebäude, was extrem beeindruckt. Also ich hatte das Glück, dass Sie mich vor der Tür abgeholt haben. Wir sind dann zusammen durch die Sicherheitsschleuse gegangen. Und vielleicht können Sie einmal unseren Hörerinnen beschreiben, was einen da erwartet, wenn man hier reintritt.
Also man kommt sehr unmittelbar vom Bürgersteig ins Foyer, durchschreitet die Sicherheitsschleuse. Dann steht man in einer, ja, ich glaube, man kann das so sagen, eine kathedralenartige Eingangshalle, die so groß ist, manche sagen, das Brandenburger Tor würde reinpassen, ohne an die Decke zu stoßen. Und dann blickt man auf eine Freitreppe und mehrere Treppen, die nach links und rechts abzweigen. Man blickt auf mehrere offene Geschosse und sieht sich umgeben an den Balustraden oben von mehreren allegorischen Figuren, die Tugenden und Nichttugenden darstellen, wie die Gerechtigkeit oder das Gerücht. Also ein reich geschmückter, in neobarocker Formensprache gestalteter großer Raum, der schon sehr beeindruckend ist.
Man liest in der Presse auch immer wieder, das sei Einschüchterungsarchitektur. Würden Sie das so teilen?
Ich bin ein wenig ambivalent, was diese Charakterisierung angeht. Der Bau hier in Moabit ist in der Tat ein Stück Architektur, was dem Wilhelminismus, was dem Kaiserreich ganz klar zuzuordnen ist. Das ist die Formensprache der Zeit. Das ist Neobarock. Das ist sicherlich auch Herrschaftsarchitektur. Man kann das aber auch noch ein bisschen anders sehen und für diese Sichtweise habe ich viel Sympathie. Man kann nämlich auch sagen, es ist ein Palast des Rechts, der hier gebaut wurde und es ist nicht nur einschüchternd, es ist nicht nur obrigkeitsstaatlich, sondern es ist auch das Selbstbewusstsein einer Justiz, die sich ja auch im Kaiserreich entwickelt hat zu einer eigenständigen Staatsgewalt. Und nicht umsonst ähneln auch gerade in Berlin viele Gerichtsgebäude eben in ihrer Formensprache, in ihrer Architektursprache antiken Vorbildern wie Palästen, Burgen, Kirchen. Die Gotik ist viel vertreten und hier eben der Neobarock. Also, lange Rede, kurzer Sinn, es hat zwei Seiten, diese Medaille. Und es ist nicht nur einschüchtern, sondern es ist auch Ausdruck des Selbstbewusstseins der Justiz. Was mir immer einfällt, ich arbeite hier jetzt einige Jahre, und je länger ich hier arbeite, desto mehr fällt mir auf, wie modern dieses Gebäude eigentlich ist. Es ist ja 1906 eröffnet worden, in kürzester Bauzeit errichtet. Es war damals das modernste Gebäude in Berlin mit einer kompletten Elektrifizierung, mit einem eigenen Elektrizitätswerk, einem eigenen Wasserturm. Also, wenn Sie so wollen, ein hypermodernes Gebäude, aber in einem historisierenden Gewand. Und wir haben heute noch und erleben heute noch bei Umbaumaßnahmen, dass Architekten, die sich mit der Statik des Gebäudes befassen, ganz erstaunt sind, weil es tatsächlich das erste Stahlsklett-Betonbaugebäude auf dem Kontinent war.
Wusste ich nicht.
Das, ja, ja, das wusste ich bis dato auch nicht. Und das ist insofern vielleicht, denke ich manchmal, vielleicht auch ganz symptomatisch für das Kaiserreich, was ja auch unfassbar moderne Züge hatte im Innern. Nach außen aber oftmals etwas, wie soll ich sagen, verschmockt und sehr retro, muss man neudeutsch so formulieren, daherkam. Ja. Also es ist schon so eine auch innere Ambivalenz in diesem Gebäude. Ja, und wir sitzen ja hier im Schwurgerichtssaal, einer der beiden Schwurgerichtssäle, in denen die großen Prozesse seit der Eröffnung des Gerichts stattgefunden haben. Und hier kann man ja exemplarisch sehen, die verschiedenen historischen Schichten, die das Gebäude auch hat. Also hinter uns sind verglaste und durch Stahlträger gesicherte Gefangenenboxen, so nennen wir das. Wir haben vor den Fenstern großflächige Panzerglasscheiben, auch mit einer aufwendigen Stahlkonstruktion. Das ist alles in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts hier sozusagen eingebaut worden. Es stört ein wenig die Symmetrie dieses Saales, aber er funktioniert trotzdem weiterhin und bis auf den heutigen Tag wird er umgebaut. Es wird immer wieder angebaut, umgebaut, modernisiert. Trotzdem funktioniert die Architektur, trotzdem funktioniert das Gebäude und das finde ich immer wieder faszinierend.
Ja. Und wir sitzen genau wo, also wer ist hier platziert an unserem? Ja,
wir sitzen so ungefähr einen Meter vor dem Richtertisch, der auf einem Podest etwas erhöht ist. Das ist auch typisch für die damalige Zeit, dass sozusagen die Richter, aber auch eben die Staatsanwälte und Staatsanwältinnen erhöht saßen. Wir sitzen sozusagen parterre, wir sitzen hier am Zeugentisch. Und hier nahmen also die Zeugen unmittelbar vor dem Gericht Platz und wurden vernommen.
Ja, das mache ich ja jetzt auch gerade. Okay. Und Frage, was war denn hier in der Weimarer Republik los? Gibt es hier in diesen Sälen oder generell in dem Gebäude bestimmte Ereignisse oder bestimmte Entwicklungen, die Sie bemerkenswert finden?
Ich glaube, man könnte anhand der Geschichte dieses Gebäudes auch eine Geschichte sozusagen der politischen Systeme in Deutschland schreiben. Also los ging es natürlich 1906 und das waren Prozesse wie zum Beispiel der Hauptmann von Köpenick, der hier im Kriminalgericht verhandelt wurde. In der Weimarer Zeit waren es dann ganz sicher die großen, in Anführungsstrichen, politischen Verfahren. Da, wo es politische Auseinandersetzungen auf der Straße ging, politische Gewalt ging, die waren sicherlich mit Abstand die aufsehenerregendsten Prozesse. Aber natürlich auch bekannte Verfahren aus dem Bereich der normalen Kriminalität.
Der organisierten Kriminalität,
würden wir heute sagen. Würden wir heute, der OK, ja, die Gebrüder Sass oder andere. Ja. Alles Filmstoff, muss man ja sagen, mittlerweile. Diese Verfahren wurden alle hier geführt. Es gibt wunderschöne Fotografien aus dem Sälen und aus den Prozesssituationen von Leo Rosenthal, einem jüdischen Fotografen, der hier heimlich in den Prozessen fotografiert hat.
Ja, ja, klar, das war ja nicht erlaubt. Das ist ja immer noch nicht erlaubt. Und, genau. Wir haben ein paar der Fotografien auch in dem Justizgeflüsterbuch. Er hat auch Prominente wie Albert Einstein zum Beispiel hier abgelichtet. Ja. Und dann gibt es ja noch diejenigen, die von den Prozessen, die aus dem Gericht berichtet haben. Und da kann man ja wirklich sagen, war die Weimarer Republik ein Höhepunkt im Grunde einer neuen Form der Reportage, einer neuen Form des Zeitungsberichtes, nämlich der Gerichtsreportage.
Ich glaube, dass dieses Genre wahrscheinlich nie wieder eine solche Blütezeit erlebt hat in Deutschland. Vielleicht sind wir im Moment mit diesem Trend zu True Crime und Podcasts und anderen Veröffentlichungen wieder auf so einem Weg, wobei damals, glaube ich, hatte das andere, eine andere Funktion. Es war eben klassische Gerichtsreportage. Ich habe gelesen, dass in Berlin am Tag über 100 Zeitungen erschienen, die wollten gefüllt werden. Und es gab tatsächlich berühmte Gerichtsreporter, die hier in Moabit zu Ikonen geworden sind und die man ja auch heute noch kennt.
Zum Beispiel?
Ja, Paul Schlesinger, genannt Sling, ist sicherlich einer der berühmtesten, der auch nach dem Krieg in der Bundesrepublik noch gelesen und verlegt wurde. Gabriele Terget ist eine Frau, eine der wenigen, wenn nicht sogar die einzige renommierte. Also es gab tatsächlich, es gab ja auch Strafverteidiger, die literarisch tätig waren, also Rudolf Olden beispielsweise fällt mir ein. Max Alsberg ist ja ohnehin bekannt, auch als Schriftsteller. Also Moabit war immer schon auch offenbar Ort für literarische...
Ja, das ist schön, dass Sie das so explizit sagen. Also diese Reportagen, das sind eben nicht nur einfach Berichte, sondern die haben einen unglaublich hohen literarischen Wert. Ja. Und zum anderen, also gerade Gabriele Terget, vielleicht kennen ja manche den Roman Käsebier erobert den Kudamm, die deren Berichte, die sind so empathisch und menschlich. Und das finde ich eben auch beeindruckend, dass es eine Schilderung ist, auch der Probleme des einfachen Mannes, einfachen Frau, die auf der Straße, die vielleicht durch unglückliche Umstände hier reingeraten sind. Und da wird mit sehr viel Empathie der Alltag hier geschildert.
Und das macht die Strafjustiz ja letztendlich auch so faszinierend. Ganz oft wird in den Verfahren der ganze menschliche Kosmos ausgeleuchtet. Schicksal, Tragik, Glück, Unglück, Liebe, Hass, all diese Emotionen und Facetten des menschlichen Lebens. All das wird hier aufgeführt, wenn Sie so wollen. Als junger Richter hatte ich immer den Eindruck, es ist wie Theater. Und ich habe den...
Ja, ja. Theater, das ist in, steht in meinem Buch, dass ein Herr Holländer, nicht Friedrich Holländer, ich glaube, Viktor Holländer ist es, gesagt hat, dass Gericht sei wie Theater ohne Eintritt.
Und ich kam mir als Richter immer sehr privilegiert vor, weil ich konnte das Drehbuch vorher lesen, die Akten. Und dann wurde aufgerufen und dann füllte sich der Saal und dann all diese Figuren, die man vorher sich nur vorstellen konnte, wurden auf einmal zu realen Personen. Und das macht, glaube ich, auch den Reiz des Strafprozesses aus. Der übrigens, das muss man, glaube ich, so sagen, auch eine deutsche Spezialität ist, die Hauptverhandlungen, so wie wir sie bis heute führen, nach den Regeln, die uns die SCPO vorgibt, die ist, glaube ich, fast einmalig in der ganzen Welt. Ja? Weil wir nach wie vor, insbesondere mit dem Unmittelbarkeitsprinzip, darauf bestehen, dass alles hier im Saal passiert. Also die gesamte Beweisaufnahme muss im Saal unmittelbar und mündlich passieren. Und das macht, glaube ich, sehr viel von diesem theaterhaften Charakter aus.
Gut, kommen wir zurück zur Weimarer Republik. Wir haben ja Gerichtsreporter, Gerichtsreporterinnen erwähnt, Fotografen. Aber natürlich sind die Anwälte auch extrem wichtig. Und wir haben einen ganz bestimmten heute im Visier, Hans Litten. Wie sind Sie auf ihn gestoßen?
Also ich muss dazu sagen, ich hatte immer schon eine starke rechtshistorische Neigung und habe nach meinem Studium an der Universität tatsächlich 5 Jahre lang auch an einem rechtshistorischen Lehrstuhl geforscht. Und deswegen war mein Interesse ohnehin schon immer da für Personen, die die Rechtsgeschichte in Deutschland maßgeblich mitgestaltet haben. Und Hans Litten ist mir tatsächlich ungefähr 2010 das erste Mal untergekommen. Ich habe so ein bisschen bewusster durch die Littenstraße in die Mitte gegangen und habe dann tatsächlich mich so ein bisschen intensiver auch mit der Figur Hans Litten und seinem Wirken befasst und konnte das Ganze dann auch im Rahmen eines Vortrags, den ich 2011 gehalten habe, etwas intensiver erforschen und dann auch präsentieren. Und seitdem hat mich Hans Litten eigentlich nicht mehr losgelassen, das stimmt. Und er ist in vielerlei Hinsicht eine ganz faszinierende Persönlichkeit. Das
kommen wir zu seinem Hintergrund, Familie, Jugend, Ausbildung. Können Sie da ein bisschen was erzählen?
Ja, in groben Zügen. Geboren wurde er 1903 in Halle an der Saale. Und er ist in einen, heute würde man sagen, großbürgerlichen Haushalt geboren wurde, hatte, glaube ich, einen Bruder. Sein Vater war Rechtsprofessor. Seine Mutter stammte aus dem schwäbischen Pastorenmilieu. Der Vater war konvertierter Jude. Politisch war seine Einstellung stramm monarchisch konservativ. Er war, was damals schon eine besondere Stellung war, Ordinarius für römisches Recht und bürgerliches Recht an der Universität Königsberg und war auch dort Rektor der Universität und Berater der preußischen Regierung. Und die Familie Litten und das Haus Litten, das hatte in Königsberg, also das war schon ein Kristallisationspunkt sozusagen, gehobener Bürgerlichkeit. Mhm. Und in dieses Milieu wird Hans Litten hineingeboren, beziehungsweise dort wird er groß. Und dann passiert etwas, was ganz oft zu beobachten ist, es kommt zu einem Vater-Sohn-Konflikt. Der Vater will, dass der Sohn in seine Fußstapfen tritt, Jura studiert. Der Sohn eigentlich eher rebellisch, hat sozialrevolutionäre Vorstellungen, ist so in bestimmten Jugendgruppen unterwegs, ganz anders als der Vater, ganz anders als der Elternhaushalt und will eigentlich Kunstgeschichte studieren. Und dann wird autoritär durch den Vater bestimmt, er soll Jura studieren und so geschieht es dann auch. Und was er nicht verloren hat, Hans Litten, das ist dann trotzdem dieses, also er fügt sich natürlich, er studiert Jura, er macht glänzende Examina, aber er bleibt doch eben dieser widerspenstige, rebellische Typ. Mhm. Und das zeigt sich natürlich dann später auch in seinem Wirken als Strafverteidiger.
Ja. Er kommt nach Berlin.
Er ist mit 25 Jahren nach Berlin gekommen und hat dann gleich als Anwalt angefangen. Also sehr früh.
Ja, das ist wirklich
sehr jung. Hans Litten hat sowieso, das werden wir vielleicht gleich noch besprechen, aber er ist sowieso immer sehr jung gewesen.
1928 also kommt er nach Berlin und vielleicht starten wir gleich mit einem Ereignis, was vielen unserer Hörer, Hörerinnen durch die Serie Babylon Berlin auch bekannt ist. Der 1. Mai 1929. Mhm. Da ist er ja schon als Anwalt tätig, als der sogenannte Blutmai passiert, wo die Polizei, wenn die Polizei mehr als 30 Demonstranten, teilweise auch Unbeteiligte, größtenteils erschießt nach den Mai-Demonstrationen. Und das ist ja für ihn eigentlich auch so ein Moment, ist es so ein Schlüsselmoment auch, oder wie würden Sie das beschreiben?
Zumindest kann man sagen, dass er da das erste Mal die Bühne sozusagen einer breiteren Öffentlichkeit betritt und als Strafverteidiger auch öffentlich in Erscheinung tritt und wahrgenommen wird. Ich meine, auch zu dem Zeitpunkt ist er ja noch sehr jung. Er hat als Anwalt gerade 1-2 Jahre Praxiserfahrung. Er ist gekommen nach Berlin, hat erst einmal Mandate gehabt, so im Bereich, er hat Jugendrecht gemacht. Also er hat insbesondere Arbeiter, Kommunisten, sozial schwache Personen verteidigt, unter anderem auch mit Unterstützung der Roten Hilfe diese Mandate übernommen. So, und dann passiert dieser Blutmai und auf einmal taucht Hans Litten auf in einer Situation, die extrem zugespitzt ist, politisch extrem zugespitzt ist. Es, wie Sie haben das beschrieben, es waren ja bürgerkriegsähnliche Zustände in Berlin. Die politische Konfrontation war zwischen den Kommunisten und den Sozialdemokraten. Die Auseinandersetzungen kulminierten sozusagen im 1. Mai. Und ja, Litten hat sich da mit der Staatsmacht angelegt. Das kann man, glaube ich, so sagen. Also er hat sich auf die Seite der Opfer geschlagen. Er hat sowohl den Polizeipräsidenten von Berlin damals, der hieß Zörgiebel, als auch den preußischen Innenminister Grzinski ins Visier genommen und sie verantwortlich machen wollen für das, was da passiert ist. Und da hat er sicherlich an Statur gewonnen. Wobei, wie gesagt, er war ein blutjunger Mensch zu der Zeit noch, aus heutiger Sicht.
Ja, da ganz kurz nochmal eine banale Frage vielleicht. Wie kommt man als junger Anwalt an seine Mandate?
Also er hat ja damals mit einem anderen Kollegen eine Kanzlei gegründet und sich gleich sozusagen als Armenanwalt etabliert. Also heute würde man sagen, er hat Pflichtverteidigermandate übernommen. Also das sind eher sozial schwache Angeklagte, sozial schwache Beschuldigte. Die Finanzierung lief größtenteils über die Rote Hilfe oder andere Unterstützung. Und so hat er sich in diesen Beruf hineinbewegt. Mhm. Ja, mit den politischen Ereignissen im Mai 1929 kam dann eben eine andere Form von Mandaten hinzu, wobei natürlich das nahe lag, weil er war ja sozusagen im Spektrum der Arbeiter, der Kommunisten, war er ja schon bekannt und dann lag es eben nahe, auch in diesen Fällen rund um den 1. Mai, dass er da tatsächlich dann auch tätig geworden ist.
Rote Hilfe, das müssen wir wahrscheinlich kurz mal erklären. Was war das?
Rote Hilfe, das war ein gemeinnütziger Verein, der 1924 gegründet wurde und ich glaube, man kann das so sagen, im Wesentlichen von der Kommunistischen Partei dominiert wurde, inhaltlich vor allen Dingen dominiert wurde. Er war gegründet worden, Arbeitern und Kommunisten, die sozusagen in Strafverfahren als Beschuldigte geführt wurden und später in Gerichtsverfahren als Angeklagte verfolgt wurden, denen Unterstützung zuteil werden zu lassen. Also sozusagen Verteidigung zu finanzieren und die Angehörigen finanziell zu unterstützen. Also es war so eine Art Hilfeverein. Und wenn ich jetzt eben gesagt habe, er war von der kommunistischen Partei dominiert, was glaube ich unstreitig ist mittlerweile, heißt das nicht, dass nicht viele Menschen diesen Verein unterstützt haben. Also es haben auch Menschen für den Verein gespendet und ihn finanziell unterstützt, die der kommunistischen Partei nicht nahe standen, weil ja dieser Verein tatsächlich so etwas wie ein soziales Netzwerk war, was diesen Menschen, die sich sonst nicht hätten auf eigene Kosten adäquat verteidigen können, Unterstützung gegeben hat. Also es ist eigentlich ein sehr moderner Gedanke, der damals durch die Rote Hilfe sozusagen zum Leben erweckt wurde.
Ja, Rote Hilfe, Blutmai und dann ja die Konfrontation mit der Staatsmacht, also Karl Zürgebe, was wirft er ihm vor?
Also letztendlich war es der Vorwurf, er hat das sogar sehr drastisch formuliert, später in Prozessen Beweisanträge gestellt, in denen er Karl Zörgiebel, aber auch Kaczynski vorgeworfen hat, aktiv in der Tötung von über 20 Arbeiterinnen und Arbeitern aktiv beteiligt gewesen zu sein, beziehungsweise das sogar in Gang gesetzt zu haben und dafür die Direktive herausgegeben haben. Also letztendlich hat er ihn vorgeworfen.
Ja, doch ein ganz gewaltiger Vorwurf.
Ja, das war ein gewaltiger Vorwurf. Es gab ja auch in der Folge dann Prozesse, diese Behauptungen und diese Vorwürfe. Litten selbst ist dafür nie belangt worden, aber es gab andere, die dafür belangt wurden, nachdem sie sozusagen die Polizei oder die führende Repräsentanten des Staates eben des Mordes oder der Anstiftung oder des Billigens von Mordtaten verdächtigt haben oder bezichtigt haben. Das war eine öffentlich ausgeführte Debatte, die dann auch in den Strafprozessen hier mündete.
Und wenn ich mich richtig erinnere, ist Zürgiebel dann ja auch ein Jahr später etwa zurückgetreten, wo man auch sagt, das ist so ein bisschen durch diese ganzen Auseinandersetzungen rund mit Blutmai, die ihn natürlich auch geschwächt haben und ich will nicht sagen aufgerieben haben.
Das kann ich mir gut vorstellen. Er ist ja auch Opfer einer körperlicher Attacken geworden. Also beispielsweise hier in einem Verfahren wurde im Gerichtssaal, wo er als Zeuge aussagen musste, wurde er körperlich attackiert.
Die Ohrfeige.
Mit Faustschlägen. Ohrfeige, ja.
Also, Faustschlag, okay.
Faustschlag ans Kinn, so weh. Das habe ich gelesen. Ja. Aber ja, das glaube ich sofort. Ja. Nichtsdestotrotz muss man sagen, ich glaube, die Bilanz des Blutmais, wenn man das jetzt aus Sicht der Opfer und aus Sicht der Protestierenden sieht und aus Sicht der kommunistischen Partei, die Bilanz ist traurig, weil keiner der Polizistinnen und Polizisten, obwohl es, glaube ich, im Wesentlichen Polizisten waren, männlich, ist dafür tatsächlich belangt worden. Ja. Also es hat keine Verurteilung gegeben. Und das war in der Zeit danach so etwas wie eine klaffende Wunde.
Ja, der wahrscheinlich blutigste Polizeieinsatz, den es bis dato in der Geschichte der preußischen Polizei gegeben hat. Und da muss ich wieder einmal der Serie Babylon Berlin danken, dass dieses Ereignis ja fast vergessen war eigentlich. Mhm. Und durch die Serie ist es, denke ich mal, einem größeren Publikum zum ersten Mal serviert worden. Mhm. Und seitdem diskutiert man das auf jeden Fall etwas mehr als vorher.
Ja.
Ja, und Hans Litten betritt damit, wie Sie gesagt haben, die Bühne in der Politik, Öffentlichkeit, Justiz. Was passiert danach?
Die nächste Stufe, beziehungsweise die größere Bühne, müsste man vielleicht sagen, die er dann betritt, die ist ja der Kampf in der Weimarer Republik, der zwischen den extremen politischen Richtungen geführt wird, und zwar auf der Straße geführt wird. Das ist der Kampf letztendlich im Zusammenhang mit dem Aufstieg des Nationalsozialismus. Also die erstarkende NSDAP, die SA, der Kampf in die Straße, die Inszenierung politischer Gewalt, die Vielzahl der menschlichen Opfer, die dieser Kampf auch gefordert hat, das alles bringt Litten noch stärker ins Rampenlicht, weil er sich in diesen Konflikten sehr exponiert und quasi war er vorher jemand, der als harscher Kritiker obrigkeitsstaatlicher Polizeigewalt aufgetreten ist. So hat er sich jetzt dann in den 30er Jahren sehr stark exponiert, in den frühen 30er Jahren sehr stark exponiert als Gegner des aufkommenden Nationalsozialismus.
Ja, das ist wirklich interessant. Also erstmal ist es ja im Grunde die SPD, die Sozialdemokraten, gegen die er sich wendet,
ja,
eben Berlin-Preußen. Sozialfaschisten, wie sie ja von den Kommunisten auch genannt wurde. Dieser Konflikt ist ja prägend die ganze Zeit der Weimarer Republik und auch mitentscheidend für den Untergang, dass sich eben SPD und KPD so stark bekriegt haben, so stark verfeindet waren. Aber dann eben jetzt die Nationalsozialisten. Und ja, jetzt kommen wir zum Edenpalast. Edenpalast. Es gab das Hotel Eden in der Kurfürstenstraße mit einer grandiosen Minigolfanlage auf dem Dach, ein Luxushotel. Das ist es nicht. Der Edenpalast ist woanders.
Der Edenpalast liegt in Charlottenburg, ja, in der Kaiser-Friedrich-Straße. Und ich glaube nicht mal, dass es ein Palast war. Ja, ja. Es war ein Tanzlokal, ein Vergnügungslokal in der Kaiser-Friedrich-Straße. Und es war ein dezidiert von den Arbeitern und Kommunisten des Viertels frequentierter Ort. Und vielleicht hat es doch auch eine Symbolwirkung gehabt, dieser Ort, denn dort konnten sich Arbeitervereine, Kulturvereine auch ungestört treffen, feiern und auch repräsentieren. Und an diesem Ort ist dann das passiert, was man hinterher in den Zusammenhang bringt mit dem Edenpalastprozess beim Landgericht Berlin.
Genau, vorher aber nochmal, was vielleicht einige unserer Hörerinnen etwas irritiert, Charlottenburg. Und dann reden wir von Arbeiter und Kommunisten. Das ist ja so nicht etwas, was man sofort mit dem eigentlich eher bürgerlichen Bezirk verbindet oder der ehemaligen Stadt Charlottenburg, die erst 1920 in Berlin eingemeindet wird. Wie kann das sein, Kommunisten, Arbeiter in Charlottenburg?
Interessant, das ging mir am Anfang auch so. Ich empfehle jedem, einen kleinen Spaziergang zu machen. Und zwar vom heutigen Kaiserdamm kann man die Schlossstraße Richtung Schloss Charlottenburg gehen, wenn man diese ein paar hundert Meter gegangen ist und dann links und rechts in die Kieze geht, bis zum Klausener Platz.
Klausener Platz, Kieze.
Ja, das sind nicht die herrschaftlichen Charlottenburger Wohnpaläste, wie man sie beispielsweise etwas weiter südlich rund um den Kudamm sieht, sondern das ist kleinbürgerliches Wohnen beziehungsweise auch Arbeiterwohnen gewesen. In kleineren Häusern, in Mietskasernen, in grauen, zum Teil auch grauen Baracken. Und es gab sogar noch eine Unterteilung links und rechts der Schlossstraße. Gab es auch noch eine Unterteilung zwischen Bereichen, wo dann eher kleine Angestellte und Beamten wohnten, während auf der anderen Seite der Schlossallee Arbeiterkiez war. Und dieser kleine Ausschnitt aus Charlottenburg, der wurde damals im Volksmund Klein Wedding genannt.
Klein Wedding, ja.
Klein Wedding.
Oder das rote Charlottenburg.
Oder das rote Charlottenburg,
ja. Ist ja interessant. Ist ja auch was Rebellisches dort drin gewesen. Und da kann man auch schön so die Traditionslinien ziehen, dass tatsächlich in der großen Zeit der Berliner Häuserbesetzung dann 70er Jahre, die man eigentlich mit Kreuzberg verbindet, aber nach Kreuzberg waren die meisten Häuserbesetzungen tatsächlich in Charlottenburg und genau eben in diesen Kiezen.
Ja.
Gut, also das zur Erklärung. Klein Wedding, rote Charlottenburg und jetzt zum Edenpalast 1931.
Der Prozess selbst fand 1931 statt, die Vorgänge rund um den Edenpalastprozess. Also das eigentliche Tatgeschehen, das fand im November des Vorjahres statt, also 1930, November 1930.
Das Tatgeschehen, jetzt wird es spannend, jetzt sind wir schon fast bei einer Crime-Podcast-Sendung.
Ja, tatsächlich an diesem Abend war viel los im Edenpalastprozess. Mehrere Arbeitervereine haben dort gefeiert. Ich glaube, es gab sogar Feiern auf zwei Etagen, es gab einen großen Saal und der Laden war voll, kann man glaube ich so sagen. Ganz in der Nähe. Und an mehreren Standorten, zuletzt in drei Standorten im kleinen Wedding, hatte aber auch die SA ihre Lokalitäten errichtet, die sogenannten Sturmlokale. Und die Nationalsozialisten hatten ja politisch in der Wahl im September 1930 große Erfolge erzielt, muss man sagen, hatten den Stimmenanteil vervielfacht und hatten 18,3% der Weiler Stimmen auf sich vereint. Und die SA hatte dann strotzend vor Selbstbewusstsein den Kampf auf der Straße übernehmen wollen. Und was hat die SA gemacht? Sie ist ganz gezielt in die Arbeiterkieze gegangen, eben auch ins kleine Wedding und hat dort sogenannte Sturmlokale eingerichtet. Das waren ja normale Lokale, Kneipen, würde man vielleicht sagen, die dann aber zum Treffpunkt von SA-Leuten wurden und Sympathisanten wurden. Und ganz in der Nähe des Edenpalast gab es ein solches Sturmlokal. Der SA-Sturm hieß Sturm 33.
Ah ja, passt ja dann von der Zahl.
Passt ganz gut. Und aus diesem Sturmlokal, da traten zwei SA-Leute raus, wollten sich so ein bisschen die Beine vertreten. Zumindest haben sie das hinterher vor dem im Prozess bei der Polizei so geäußert. Wollten ein bisschen frische Luft schnappen, ein bisschen die Beine vertreten, oh ja, hatten vielleicht auch die eine oder andere Molle getrunken und geraucht.
Vielleicht vom Korn.
Ja, und dann kommen sie ganz zufällig am Edenpalast-Prozess vorbei, der nicht weit entfernt lag. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Es kommt zu Provokationen, verbalen Provokationen, und dann auch kleineren Handgemenge, Auseinandersetzungen, und die beiden SA-Männer rennen zurück ins Sturmlokal und aktivieren sozusagen alle dort Anwesenden. Und dann werden Waffen aller Art zusammengeklaubt und es formiert sich ein großer Stoßtrupp, muss man schon fast sagen, der sich auf dem Weg zum Edenpalast macht. Es wird laut gerufen, Heil Hitler, die Straße frei, und dann überfällt diese Horde von SA-Männern den Edenpalast. In der Tat. Es kommt dann zu Handgemengen, zu Schlägereien, aber es werden eben auch Schusswaffen eingesetzt. Und es wird unter anderem eben mehrfach in den, so stellt es das Gericht auch später fest, mehrfach in den Saal, in den vollbesetzten Tanzsaal geschossen. Und es gibt mehrere Verletzte und insbesondere einen schwer Verletzten. Durch einen Steckschuss in den Bauch wird dieser Mann sehr schwer verletzt. Das sind alles Arbeiter, die dort gefeiert haben und dann eben diese schweren Verletzungen erleiden.
Und dann kommt es im April zum Prozess gegen die SA-Leute, gegen dieses Rollkommando, wie sie auch genannt wurden. Und da ist Litten dann wieder dabei.
Genau. Litten ist sogar vorher schon dabei. Also er übernimmt die Vertretung der Nebenklage. Also er tritt als Nebenklagevertreter drei verletzte Arbeiter auf. Und schon im Ermittlungsverfahren, das kann man den Akten entnehmen, schon im Ermittlungsverfahren schickt er Schriftsätze an die Staatsanwaltschaft. Und sein Ansatz ist, er möchte sozusagen die einerseits die Rechte der Opfer vertreten, auf der anderen Seite aber dafür sorgen, dass die Ermittlungen akkurat und seriös geführt werden. Denn auch das zeichnet Litten wahrscheinlich auch geprägt durch den Blutmai des Jahres 29 und die justizielle Aufarbeitung, die ja eben nicht stattfand, aus, dass er den staatlichen Ermittlungen und den staatlichen Ermittlungsorganen, also wie Polizei und Staatsanwaltschaft, also grundsätzlich misstraut hat. Ja. Und deswegen auch eigene Ermittlungen angestellt hat. Und das macht er schon, bevor es zum eigentlichen Prozess hier im Gericht kommt. Also er schaltet sich schon vorher in den Ermittlungen ein.
Was jetzt nicht die normale Aufgabe ist eines Nebenklageanwalts?
Nein, das ist eher nicht die normale Aufgabe. Mhm. Das sind also private Ermittlungen.
Fast so die privatdetektivische Frage.
So ist es. Wir würden als Strafjurist jetzt sagen, das sind private Ermittlungen, ne, die sozusagen natürlich auch immer erst einmal unter dem Verdacht stehen, dass sie Parteiinteresse dienen, also dass sie interessengeleitet sind. Das kommt gar nicht so häufig vor. Aber Litten hat das im Grunde zu seinem Markenzeichen gemacht.
Ne. Es ist ja nicht untersagt, also es ist...
Das kann man machen, ja, selbstverständlich. Ja. Selbstverständlich, es ist nicht untersagt, es ist rechtlich erlaubt. Aber Litten, da muss man wiederum auch bei Litten wieder einen kleinen Schwenker machen. Litten hat auch das sehr ins Extrem getrieben. Ne? Also man kann nachlesen, dass er schon sehr schnell, nachdem es zu diesen Vorfällen im Edenpalast gekommen ist, sich eingeschaltet hat und in einer großen Arbeiterversammlung, die in Charlottenburg unweit des Tatorts sozusagen stattgefunden hat, in der heutigen Otto-Suhr-Allee, in einem Festzelt, im türkischen Zelt, eine Beweisaufnahme, also eine Gerichtsverhandlung inszeniert hat. Also er hat dort...
Kommen wir wieder zum Theater.
Genau, also er hat sich auf die Bühne gestellt und hat sozusagen Zeugen des Vorfalls auf die Bühne gerufen und sie befragt. Okay. Und die Ergebnisse dieser Befragung wurden dann von der Presse rezipiert. Ja. Und das ist ein tatsächlich bemerkenswertes Vorgehen.
Ja, kurios.
Kurios. Ja. Es wird hinterher eine große Rolle spielen im Strafverfahren.
Ja. Ja. Aber er spricht kein Urteil, also er ist in dem Fall nicht Ankläger, Verteidiger, Richter, Staatsanwalt in einer Person oder.
Er ist eher Ermittler. Ne? Ja, ich glaube, er hat sich eher in der Position des Ermittlers gesehen, der verhindern wollte, dass Dinge unter den Teppich gekehrt werden oder eben nicht vollständig ermittelt werden.
Ja.
Und deswegen, also aus dieser grundsätzlichen Skepsis gegenüber der Polizei und gegenüber der Staatsanwaltschaft.
Und er wusste ja, dass wahrscheinlich die Zeitungen das begierig aufnehmen.
Die haben das sofort rezipiert, die haben sofort darüber berichtet und das als Beleg dafür genommen, dass es sich hier Rollkommando gehandelt habe, einen gezielten sozusagen Tötungsanschlag auf die Arbeiterinnen und Arbeiter im Ebenerlast.
Ja. Was ja, das müssen wir jetzt gleich nochmal ausführen, warum das so entscheidend ist eben, ob das jetzt gezielt ein gezielter Angriff war oder nicht war, das wird ja jetzt im Prozess dann verhandelt. 15. April 1931 hier in diesem Saal, wo wir gerade sitzen.
Ja.
Wie verläuft dieser Prozess?
Ich denke, erst einmal verläuft er ganz unspektakulär nach dem üblichen, nach dem üblichen Prozedere.
Es ist ja bisher eigentlich auch relativ unspektakulär, also der ganze Tatvorgang. Das gab es ja damals fast täglich, dass es diese Zusammenstöße auf der Straße gegeben hat. Ne? Bisher ist es jetzt wirklich noch nichts.
Im Moment, ich würde auch sagen, die Polizei hat den Sachverhalt ermittelt, die Staatsanwaltschaft hat angeklagt. Die Tatvorwürfe, die juristische, die strafrechtliche Bewertung, die ist umstritten. Der Anklagevorwurf lautet eben nicht auf versuchten Mord oder versuchten Totschlag, sondern ist deutlich weniger gravierend und auch das kritisiert Litten und meint, die Staatsanwaltschaft greift zu kurz. Für ihn ist das schon alles ein geplantes Vorgehen gewesen und er sagt, das ist eine mittäterschaftliche Begehungsweise gewesen und er sagt, dass es eben tatsächlich um versuchten Totschlag bzw. versuchten Mord geht. Soweit geht die Staatsanwaltschaft überhaupt nicht.
Trotz des Einsatzes von Schusswaffen, was ja
eigentlich,
aber, man schießt ja nicht einfach.
Ja, aber das... Man kann sogar sagen, okay, das ist eine abweichende juristische Bewertung. Selbst das ist vielleicht auch noch nicht so außergewöhnlich und lässt den Prozess nicht herausstechen. Aber die Art, wie dann letztendlich die Beweisaufnahme gestaltet wird hier im Saal, das ist dann doch etwas Besonderes. Und da ist wiederum auch Litten die zentrale Figur. Das muss man schon sagen. Während des Prozesses kommt es eben auch zu Auseinandersetzungen über den politischen Charakter der Tat. Und das ist etwas, was man für den Edenpalast-Prozess ohnehin irgendwie als roten Faden oder als prägend ansehen kann. Litten hat versucht, diesen Prozess zu politisieren, weil er davon ausging, dass es eine politisch motivierte Tat war. Und dass diese Tat im Zusammenhang mit der Gewaltstrategie und der revolutionären Strategie der Nationalsozialisten zu sehen ist. Die Strafjustiz in Person der Staatsanwaltschaft wollte das so nicht sehen. Dennoch ist es so, dass in der Beweisaufnahme dann genau dieser Punkt zum neuralgischen Punkt wird. Und die Verteidiger, einer der Verteidiger eines Angeklagten, das dann auch zum Anlass nimmt, den Antrag zu stellen, Adolf Hitler als Zeugen zu vernehmen, der damals Chef der NSDAP war.
Mit welcher Motivation oder welchem Ziel?
Als
Entkräftung dieser Vorwürfe?
Ja, mit dem Ziel darzustellen, dass es eben nicht Inhalt der Programmatik und der Politik der NSDAP war, mit Gewalt an einem Umsturz des Systems zu arbeiten und mit Gewalt gegenüber politischen Gegnern, anderen Parteien zu arbeiten. Und das ist dann der Anknüpfungspunkt für Litten zu sagen, sich sozusagen drauf zu satteln und sich ebenfalls einen Antrag zu stellen, den Hitler als Zeugen zu vernehmen. Aber eben genau zum Beweis des Gegenteils, nämlich, dass dieses Tatgeschehen tatsächlich Ausdruck politischer Gewalt ist, die zur Programmatik der Nationalsozialisten gehörte.
Damit hat die Gegenseite wahrscheinlich nicht gerechnet.
Nee, das war in der Tat, in der Presse wurde gesagt, die Verteidiger hätten sozusagen die Rechnung ohne den Wirt gemacht in diesem Falle. Und der Wirt war eben Litten, der diese Chance genutzt hat.
Ja. Ja. Und Hitler wird eingeladen als Zeuge.
Ja.
Und kommt.
Er kommt.
Ja, aus München.
Er kommt aus München. Er ist ja in diesen Jahren häufiger auch in Gerichtsprozessen aufgetreten. Er kommt sozusagen gut vorbereitet. Mhm. Es lässt sich auch unter anderem im Tagesbüchern von Josef Goebbels entnehmen, dass das keine Petitesse war, dieses Verfahren für Hitler. Dass das für die Nationalsozialisten keine Petitesse war, sondern dass es als ein sehr wichtiges Ereignis und auch ein kritisches Ereignis wahrgenommen wurde. Denn es ging sozusagen den Kern der Parteiprogrammatik. Und das lässt sich im Falle von Hitler so zusammenfassen, dass es den Legalitätskurs der Partei ging, den Hitler ja propagiert hat. Die nach dem gescheiterten Putschversuch 1923 ihre Strategie umgestellt hat und gesagt hat, nicht durch Gewalt werden wir an die Macht gelangen, sondern wir werden es auf, Wolf im Schafspelz, wir werden über Wahlen und Abstimmungen an die Macht kommen und dann gestalten wir sozusagen das System. Und alles bis dahin soll streng legal, nach legalen Formen, also unter Beachtung der legalen Formen geschehen. Keine Gewalt, kein Umsturz, keine Revolution. Das war die nach außen vorgetragene Legalitätsdoktrin der Nationalsozialisten. Und die stand jetzt auf einmal im Rahmen dieses Prozesses zur Debatte.
Ja, wo man auch sagen muss, sie sind ja damit nicht schlecht gefahren in dieser Zeit. Also an den Wahlurnen sah es gut aus. Also teilweise wirklich gigantische Zuwächse an Wählerstimmen. Insofern, ja.
Absolut.
Und jetzt kommt ja diese spannende Figur von dem Stennis, Walter Stennis, auch ins Spiel, wo ich auch sagen muss, nochmal, Dankeschön an Babylon Berlin, Stennis, SA-Mann hier in Berlin, der stand für eine andere Politik.
Ja, in der Tat. Also die Nationalsozialisten waren ja innerlich auch, ich sage, es war ja kein monolithischer Block, sondern sie waren natürlich innerlich auch zerrissen. Diese Erfolge an der Wahlurne konnten das ja nicht überdecken. Es gab diesen eher revolutionäre Gruppierung der SA und rund um die SA, die eher so diese Straßenkämpfermentalität, den revolutionären Anspruch der Bewegung und der Partei betonten. Und es gab eben die, ich sag mal, die Parteioberen, aus Berliner Sicht waren das die Münchner Bonzen, die sich dieser Legalitäts, zumindest als Lippenbekenntnis, verschrieben hatten. Und zwischen diesen beiden Fraktionen, zwischen diesen beiden Gruppen innerhalb der Partei gab es erhebliche Spannungen und Machtkämpfe. Und Stennis war ein mächtiger, einflussreicher Gegenspieler Hitlers. Das muss man mal so sagen.
Ja, und zwar zweimal, September 1930, war so ein erster kleiner Putsch, aber dann eben, kurz vor dem Prozess, mit dem wir reden, 1. April 1931, kein April-Scherz, besetzt die SA. Hier in Berlin, Hedemannstraße in Kreuzberg, die Zentrale der NSDAP. Muss man sich mal vorstellen. Ne? Also wirklich ein Putsch mit 100 Leuten, der dann diese beiden Figuren gewissermaßen gegenüberstellt, Hitler und Stennis.
Ja. Ja. Genau, und Hitler kam nach Berlin. Kurz zuvor war Stennis aus seiner Sicht endgültig erledigt worden, entmachtet worden von ihm. Und
schlüpft hier unentdeckt hinein in den Gerichtssaal, in das Kriminalgericht.
Ja, das ist auch eine schöne Geschichte, weil wir sitzen hier große Fenster zur Turmstraße im Rücken. Das war ein Ereignis damals. Die Presse hatte groß berichtet, von links bis rechts, dass Adolf Hitler als Zeuge hier im Prozess aussagen muss. Die gesamte Turmstraße war im Grunde gesäumt von Schaulustigen. In den Häusern gegenüber waren die Fenster besetzt und die Balkone. Man kam gar nicht so ohne weiteres in das Gebäude rein und alle wollten Hitler sehen. Die Nationalsozialisten haben das wahrscheinlich so eingeschätzt, dass es, oder Goebbels insbesondere hat das so eingeschätzt, dass das kein guter Auftritt wäre. Und es lässt sich anhand der Akten, also der Handakten der Staatsanwaltschaft, nachweisen, dass die Nationalsozialisten anonyme Bombendrohungen und Attentatsdrohungen dann an die Strafverfolgungsbehörden geschickt haben. Und deswegen ist Hitler dann durch einen Seiteneingang ganz unentdeckt das Gebäude geführt worden, während vorne vor dem Hauptportal die Massen warteten. Ja.
Dann war er aber drin, hier in dem Saal. Und wir haben diesen Prozesstag. Ein langer Tag wird es.
Das war ein langer Tag, der begann am frühen Morgen. Zeuge musste 9 Uhr erscheinen. Ja. So kann man das auch im Protokoll der Sitzung gut nachlesen. Also 9 Uhr erschien der Schriftsteller Adolf Hitler als Zeuge, so heißt es dort. Ja. Das ist jetzt nicht meine Wortwahl, sondern das sagt das Protokoll.
Immer nicht Maler, sondern Anstreicher, sondern Schriftsteller.
In der Tat. Und Hitler hatte sich am Abend zuvor im Hotel Kaiserhof mit seinem engsten Beraterkreis zusammengesetzt und auf die Verhandlung vorbereitet. Der Rechtsberater der Nationalsozialisten, Hans Frank, der später ja auch in Polen
Generalgouverneur, der Generalgouverneur Schlechter wurde, von Polen, wie er dann auch genannt
war. Der war zu der Zeit eben der Justiziar, wenn man das so sagen will, der NSDAP. Er hat ihn gecoacht, er hat ihn vorbereitet auf die Hauptverhandlungen. Ja,
das muss man nochmal deuten. Es stand auf dem Spiel ja das Verbot der Partei, das zweite Verbot und damit wahrscheinlich auch das Ende der politischen Karriere.
Ja, es stand zumindest ganz vordergründig auf dem Prüfstand, ob man den Verlautbarungen Hitlers, ob man dem, was er da seit Jahren propagiert, ob man dem Glauben schenken darf oder ob es eine glatte Lüge war. Mhm. Na, also das war, wie gesagt, schon wirklich bedeutender Auftritt für Hitler. Und dann geriet er in die Dynamik des Strafprozesses. Das muss man einfach mal so sehen. In die Dynamik einer Hauptverhandlung vor einem Strafgericht. Und wir hatten es eben schon erwähnt, die Interessen, ihn als Zeugen zu berufen, waren ja ganz gegensätzlich. Ne? Während die Verteidiger sich erhofften, sozusagen, dass ihre Mandanten entlastet werden durch Aussagen von Hitler, wollte Litten ja genau das Gegenteil. Litten wollte das Tatgeschehen und die Gewaltexzesse der SA sozusagen als Teil der nationalsozialistischen Programmatik darstellen. Ja? Hm. Und das wäre ihm ja auch fast gelungen, muss man sagen. Also gerade am Ende der Vernehmung, die im Übrigen sehr detailliert auch in der Presse dokumentiert wurde, kam es dann ja zu einer Auseinandersetzung über eine Parteischrift, die von Joseph Goebbels verfasst worden war, Jahre zuvor. Die hatte den Titel oder trug den Titel der Nazi-Sozi und Litten war zugetragen worden, dass in dieser Schrift letztendlich zum gewaltsamen Umsturz und zur Revolution gegen das System aufgerufen wurde. Und das war so ein kleines Heftchen, war so als Erbauungsschrift für Parteimitglieder konzipiert. Und diese Schrift hielt nun Litten Hitler vor und sagte, wie können Sie behaupten, dass die Nationalsozialisten der abgeschworen haben, wenn noch einer ihrer führenden Repräsentanten hier sogar schriftlich dazu aufruft, das System mit Gewalt, mit der Faust zu stürzen. Das hat Hitler völlig kalt erwischt. Mhm. Darauf war er nicht vorbereitet. Mhm. Mhm. Litten hatte sich offenbar im Vorfeld auch gut informiert, auch im gegnerischen Lager gut informiert. Er hatte auch wohl Kontakte in SA-Kreise und war entsprechend präpariert. Und nur deshalb konnte er diesen Vorhalt ja auch machen. Das war dann der Punkt, wo Adolf Hitler allen Berichten zufolge die Kontenance verloren hat. Mhm. Also nach mehreren Stunden Zeugenvernehmung, nur unterbrochen durch eine Mittagspause, die er im Stehen verbracht hat.
Im Stehen, ja. Also wir etwa hier, wo wir gerade sind, aber wir sitzen jetzt seit einer knappen Stunde und er stand mehrere Stunden.
Ja, mehrere Stunden. Mhm. Da hatte er dann tatsächlich einen ganz, ganz schwachen Moment und verlor völlig die Kontenance und schrie rum und schrie insbesondere auch Litten an und adressierte ihn auch persönlich und schrie ihn an, wie er sich denn, warum er dazu käme, ihm sozusagen die Unwahrheit zu unterstellen. Das ist wirklich der Moment, sozusagen, wo es dann auf das Messerschneide stand. Das ist vielleicht einer so der historischen Momente, wo man es hätte in die eine wie in die andere Richtung kippen können. Und dann passiert aber etwas, was viele Beobachter wahrscheinlich so nicht erwartet hätten. Litten hakt nach und es wird wirklich zu der konkreten Frage, ob diese Schrift eben eine parteioffizielle Schrift sei. Und bevor Hitler sich dazu dann richtig positionieren kann, bricht der Vorsitzende Richter die Befragung ab. Und mal salopp formuliert, grätscht die Befragung ein und entzieht Litten das Wort.
Nicht, weil es irgendwie schon abends war,
sondern... Nee, er sagt, es tut nichts zur Sache. Also es dient nicht der Aufklärung des Tatvorwurfs, wenn Sie so wollen, oder des Anklagevorwurfs. Und das ist etwas, was man, ja, und wenn man das in den Akten liest, was einen doch so ein bisschen, wie soll ich sagen, erstaunt zurücklässt, weil die Gesamtumstände natürlich von Bedeutung sind, wenn man über ein konkretes Tatgeschehen spricht und Beweis erhebt über die Vorgänge.
Und dann geht's am nächsten Tag weiter, aber ausgebremst dann, gewissermaßen.
Ja, der Prozess geht weiter. Die Vernehmung Hitlers wird beendet.
Also er ist am nächsten Tag auch gar nicht mehr dabei.
Er ist dann nicht mehr dabei. Er wird so, der Zeuge wird entlassen, so steht es dann immer im Protokoll. Ja. Und zwar 18.09 Uhr. Und wenn wir nochmal zurückdenken, 9 Uhr hat es angefangen, 18.09 Uhr, die ganze Zeit, unterbrochen durch eine Mittagspause, ist er einvernommen worden, hat dabei gestanden. Dann merkt man, kann man sich schon vorstellen, dass das auch eine körperliche Strapaze war für den Zeugen. Dann ist so ein bisschen die Luft raus, hört man oder liest man in den Prozessberichten. Aber natürlich ging das, nachdem der Prozesstag beendet war, natürlich ging es außerhalb des Gerichtssaals weiter. Die Presse, in der Presse gab es ein immenses Echo. Tja, die linke Presse hat Hitler als entzaubert beschrieben. Er hätte sich selbst entzaubert oder sei entzaubert worden und sein Legalitätsbekenntnis als Lippenbekenntnis widerlegt worden. Das rechte Spektrum der Presse, also die nationalsozialistische Presse, hat sich dann tatsächlich nach diesem Prozesstag auf Litten eingeschossen. Ja, man kann das, glaube ich, so metaphorisch ins Visier genommen und ihn dann persönlich auch angegriffen und diffamiert. So sehr, dass dann später tatsächlich Litten auch nach diesem Prozess Personenschutz bekommen hat von der Roten Hilfe und die Erlaubnis zum Tragen eines Revolvers beantragt hat. Das wurde ihm dann auch erteilt, diese Erlaubnis. Also es hatte schon existenziellen Charakter, was da passiert ist an dem Tag hier im Saal.
Der Tag, an dem Litten Hitler eben in die Enge getrieben hat und ihn aus der Kontenance gebracht hat.
Ja.
Und macht er dann weiter mit seiner politischen Arbeit die nächsten anderthalb Jahre, bis die Nationalsozialisten dann an die Macht kommen?
Ja, also erst einmal, nachdem das Urteil gesprochen wird in diesem Verfahren, legt er ein Rechtsmittel ein, also legt Revision ein gegen das Urteil. Das erschien ihm nicht nur zu milde in der im Strafausspruch, sondern für ihn war das auch war sozusagen der politische Kontext nicht berücksichtigt. Und Stichwort Rollkommando oder Raufhandel, für ihn hatte sich das Gericht blind gezeigt gegenüber den politischen Implikationen dieses Falles. Und das versucht er nun über die Revision, über sein Rechtsmittel nochmal auf die Tagesordnung zu bringen. Und auf die Revision gegen dieses Urteil entscheidet das Reichsgericht in Leipzig. Und auch das ist in den Akten gut dokumentiert, auch die Entscheidung, die das Reichsgericht dann trifft. Sie verwirft, also das Reichsgericht, der zweite Strafsenat, verwirft die Revision von Litten und nimmt ganz explizit Stellung zu seinem Versuch, dieses Verfahren zu politisieren und den politischen Kontext auszuleuchten und verwahrt sich dagegen und sagt, das hat schon fast nichts mehr mit dem Fall zu tun, sondern es ist, wie wir Juristen sagen, obiter dictum, also es ist sozusagen eine Aussage losgelöst vom Fall, die aber allgemeingültigen Charakter haben soll. Das Reichsgericht sagt dann, dass es nicht Aufgabe der Strafjustiz ist, Partei zu ergreifen in diesen Konflikten, die damals politisch ausgefochten wurden. Und dass man die Strafjustiz wie eine politikfreie Sphäre bewahren sollte. Was natürlich das kann man heute sehen, blanke Ideologie war. Aber Sie haben auf jeden Fall diesen Versuch, diesen Prozess zu einem politischen Prozess zu machen, brüsk zurückgewiesen.
Wie würden Sie das aus heutiger Sicht sehen? Also das Politisieren von diesen Prozessen, das war seine Spezialität ja anscheinend.
Wenn man sich als Rechtshistoriker mit diesen Verfahren befasst, die jetzt lange zurückliegen, dann springt einem das natürlich auch ins Auge. Gleichwohl würde ich immer sagen, dass es gefährlich ist, Strafjustiz zu politisieren, weil ich finde, dass Politik, Moral und andere oder Religion beispielsweise im Strafjustizdiskurs nichts zu suchen haben. Also finde ich schwierig, weil man sonst schnell in die Gefahr gerät, dass auch eben Strafjustiz instrumentalisiert wird. Und um nochmal auf Littens zurückzukommen, das ist ja auch einer der Kritikpunkte, die an Littens wirken, die immer wieder hervorgebracht werden. Also die Politisierung dieser Prozesse war so ein Markenzeichen. Sein weiteres Markenzeichen waren diese privaten Ermittlungen, die er angeführt hat. Also diese Inszenierung einer Gegenöffentlichkeit zur strafjustiziellen Öffentlichkeit, zu der staatlich dominierten Strafjustiz. Das ist ihm im Edenpalast-Prozess richtig auf die Füße gefallen, weil, Sie erinnern sich, diese Vernehmungen von Zeugen im türkischen Zelt, wenige Tage nach dem Tattag, das hat dazu geführt, dass all diese Zeugen mit ihren Aussagen im Strafprozess vor dem Landgericht im Grunde keine Rolle mehr gespielt haben, weil das Gericht in den Urteilsgründen dann letztendlich davon ausgegangen ist, dass alle diese Zeugen suggestiven Einflüssen unterliegen haben können. Und sie waren salopp gesagt verbrannt. Und das
ist sehr kontraproduktiv.
Sehr kontraproduktiv.
Und für Litten persönlich ja auch dann, also einmal, die Gewalt auf den Straßen nimmt ja dann nicht ab. Es wird eigentlich immer radikaler. Beide Seiten schenken sich da nichts. Also die Kommunisten gehen ja auch mit einer erheblichen Gewalt vor. Und für Litten bedeutet es aber, dass er dann, ich glaube ja, aus einem Prozess auch ausgeschlossen als Verteidiger, nicht zugelassen wurde.
Ja, das ist der Felsenecke-Prozess. Genau, dort wurde er dann tatsächlich auch gar nicht erst zugelassen beziehungsweise ausgeschlossen in privater Ermittlung, die er durchgeführt hat.
Also wir hatten ja gesagt, das ist nicht verboten eigentlich, aber diese privaten Ermittlungen können dazu führen, dass die Staatsanwalt sagt, den nehmen wir nicht, der darf nicht.
Ja, damals in dem Prozess war es so und das hatte auch tatsächlich sicherlich damit zu tun, dass Littens Gegenspieler bei der Staatsanwaltschaft auch erbittert gekämpft hat. Interessanterweise ein ehemaliger Student seines Vaters.
Des sehr monarchistischen Vaters, ja.
Und sein Nachhilfelehrer. Okay. Den traf er hier im Gerichtssaal wieder. Ja, also es ist wie immer bei Litten, dass man das Gefühl hat, es ist eine Gratwanderung und es kann schnell kippen. Und das zeichnet ihn wahrscheinlich aus, dass er immer die Dinge auf die Spitze getrieben hat und immer diesen schmalen Grat betreten hat. Viele seiner Verteidigerkollegen wollten das in der Weimarer Republik nicht so machen und haben ihn dafür auch durchaus kritisiert, dass er die Interessen seiner Mandanten oftmals auf dem Altar größerer politischer Erwägungen geopfert hat. Und das gehört mit zur Ambivalenz seiner Persönlichkeit.
Wir sind 1933, die Nazis übernehmen die Macht. Und ja, man kann sich ja denken, dass Litten, der schon vorher die ganze Zeit im Visier stand, dass es dem dann nicht so gut geht. Wie ist die Entwicklung?
Ja, ich glaube, es ist nicht falsch zu sagen, dass nach dem Auftritt Hitlers im Edenpalast-Prozess, nach diesem 8. Mai 1931, Litten auf den Feindeslisten der Nazis stand. Letztendlich ist es ja genau so dann auch eingetreten. Am Tag nach dem Reichstagsbrand war Litten einer der ersten, die verhaftet wurden. Und man sagt, und das ist, glaube ich, auch richtig und belegbar, dass es so eine persönliche Feindschaft war, Adolf Hitler dann gegenüber Litten hegte. Dann nahm der Leidensweg Littens von dort seinen Lauf und über die Schutzhaft dann und mehrere Konzentrationslager und jahrelange Folter und ein jahrelanges Martyrium schlossen sich an. Das stimmt.
Bis dann 1938 in Dachau er sich das Leben nimmt.
Ja, da hatte er schon einen 5-jährigen Leidensweg hinter sich und war am Ende nicht mehr in der Lage, sein Leben fortsetzen zu wollen. Oder konnte sich das nicht mehr vorstellen. Er hat sich das Leben genommen. Mhm. Er war körperlich gebrochen durch fürchterlichste Misshandlungen. Und Mithäftlinge beschreiben ihn ja als Menschen, der selbst in der Haft, selbst in den dunkelsten Stunden immer noch Zuversicht verbreiten konnte und Leidensgenossen auch aufbauen und unterstützen konnte, der immer noch Gedichte rezitiert hat und über Kunst sprechen konnte und seine...
Mit seiner Mutter, zu der wir gleich auch nochmal kommen, ja. Briefe ausgetauscht hat, wo ja. sie über mittelalterliche, christliche Kunst gesprochen haben, genau. diskutiert haben.
Ja. Genau, so ist es. Aber letztendlich muss er auch am Ende tatsächlich auch körperlich am Ende gewesen sein, also körperlich gebrochen gewesen sein. Und dann hatte er sich tatsächlich, ich glaube, es war die Nacht vom 4. auf den 5. Februar 1938 in Dachau erhängt. Und ja, da war er 34 Jahre alt.
Seine Mutter, das ist eine Geschichte, die ich sehr erschütternd auch finde. Seine Mutter hat ja jahrelang gekämpft für die Freilassung ihres Sohnes. Man muss auch sagen, Hans Litten war jetzt keine unbekannte Person. Also sie hatte Fürsprecher und es gibt ein Buch, das liegt hier auch auf unserem Zeugentisch.
Eine Mutter kämpft gegen Hitler. So, ja.
Das Buch haben Sie gelesen, oder?
Ich habe es gelesen und es war für mich schwer zu ertragen, zu sehen, wie Irmgard Litten immer wieder Versuche unternommen hat und immer wieder erfolglos Versuche unternommen hat, sich für ihren Sohn einzusetzen und ihn frei zu bekommen. Und letztendlich sind all diese Versuche auch deshalb wohl erfolglos geblieben, weil am Ende Hitler dann auch gesagt hat, dass er über Litten nicht mehr reden will und jeder, der zu ihm kam und sich für ihn einsetzen wollte, negativ beschrieben wurde, das mal vorsichtig auszudrücken. Angeblich soll er geschrien haben, ich will diesen Namen nie mehr hören und er möchte mit diesem Menschen nicht mehr, dessen Schicksal nicht mehr konfrontiert werden. Und tragisch an diesem Buch von Irmgard Litten ist, dass sie gehörte ja einer einflussreichen Familie an und diese Familie hatte auch natürlich in der Zeit nach 1933 immer noch hervorragende Kontakte in höchste Regierungskreise. Diese hat sie ja alle nutzen können, aber alle vergeblich. Das hat schon fast was Sisyphos-artiges. Und ja, das ist dann letztendlich auch in Buchform gegossen worden.
Wir werden das Buch auf jeden Fall in unsere Shownotes reinsetzen, wie auch ein, zwei weitere Literaturempfehlungen. Ja, der Name Litten ist Gott sei Dank nicht ungehört heute, sondern er ist ja schon eigentlich in der Nachkriegszeit, und zwar in Ostberlin, ist er gewürdigt worden von der DDR. Das war ja die Zeit, wo die Straße, wo das Landgericht ist, in Mitte, die ehemalige Neue Friedrichstraße in Littenstraße umgenannt wurde. Und das ja heute erinnert ja vieles an Litten. Also wenn man dort hineingeht, in das wunderschöne Gebäude übrigens, Atmosphäre eines Tanzlokals, sagte Gabriele Terget. Dann hat man am Eingang eben ein Relief, einen Schriftzug, der was an ihn erinnert. Und ich glaube, im ersten Stock oder so, da müsste auch noch eine Statue zu finden sein.
Büste, ja, genau, eine Littenbüste steht dort. Ja. Ein paar Häuser weiter steht das Hans-Litten-Haus, wo die Rechtsanwaltskammer Berlin, Bundesrechtsanwaltskammer und der Deutsche Anwaltsverein ihren Sitz haben. Also auf engstem Raume wird in vielfältiger Weise dort an Hans Litten erinnert.
Ja. Und Sie haben dann mit Ihrem Vortrag oder Aufsatz natürlich auch noch einen Beitrag geleistet dazu.
Ja.
Und dann kam jetzt natürlich noch die Serie Babylon Berlin. Haben Sie das eigentlich gesehen?
Ja.
Ja. Und wie finden Sie den Litten dort dargestellt?
Ich finde ihn gut dargestellt. Ich finde gut, dass er überhaupt so prominent in die Serie aufgenommen wurde. Hat mir sehr gefallen, muss ich sagen. Hat mir sehr gefallen.
Die Rote Hilfe wird ja da gut dargestellt. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. In der fünften Staffel bin ich in einer Szene neben ihm zu sehen, wenn ich nicht rausgeschnitten werde, neben dem Tristan Pütter als Hans Litten. Ja, aber eine Beeindruckung, ein Vorbild, kann man wirklich sagen, ein Vorbild für heutige Juristen, weil Sie ja mehrmals so diese Ambivalenz auch angesprochen haben.
In vielerlei Hinsicht ein Vorbild,
ja.
Und in vielerlei Hinsicht auch eine besondere Persönlichkeit, an der man sich auch so ein bisschen reiben kann und abarbeiten kann. Also ich würde sagen, im Hinblick auf seinen Mut, auf sein juristisches Können und seine moralische Integrität und seinen Gerechtigkeitssinn auf jeden Fall ein Vorbild. Ja. Aber vor allen Dingen eben diese Furchtlosigkeit auch, sich mit mächtigen Gegnern auseinanderzusetzen, das ist schon bemerkenswert und das hat Vorbildcharakter, auf jeden Fall.
Das ist doch ein schönes Schlusswort.
Danke, ja.
Und damit verlassen wir den Raum, wo er, ja, das klingt ein bisschen plakativ, aber eigentlich sein Todesurteil unterschrieben hat durch dieses furchtlose Vorgehen gegen Hitler und gehen zurück in die große kathedralenähnliche Haupthalle. Ja, und
das machen wir.
Ich danke sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das ist ja auch nicht unbedingt selbstverständlich, wenn man so eine große Justizfabrik hier lenken und leiten muss. Ja, vielen Dank.
Sehr gerne geschehen.
Ja, ich bereue das sehr, dass ich da leider nicht dabei sein konnte bei dem Gespräch und in diesem Gebäude am Originalschauplatz von diesem Prozess. Aber wir sind sehr froh, dass Christoph Mauntel über die Darstellung von Hans Litten im Babylon Berlin, dass ihm das sehr gut gefallen hat. Denn einen von den drei Personen, denen wir diese Figur in Babylon Berlin zu verdanken haben, ist Achim von Borries, einem der drei Regisseure.
Genau, und den hatten wir auch schon mal in unserer Podcast-Folge zur Staffel 4 von Babylon Berlin zu Gast. Und er hat sich besonders stark auch mit Hans Litten beschäftigt. Also es war ihm besonders wichtig. Und daher wollen wir ihm auch noch mal kurz hier die Möglichkeit geben, über Hans Litten und die Darstellung bei Babylon Berlin zu sprechen.
Wir haben uns bei Babylon Berlin ja ausgiebig mit dem sogenannten Blutmai 29 beschäftigt, jenem Massaker durch Berliner Polizeieinheiten an Kommunisten und Demonstrierenden am 1. Mai 29, zu dem unter anderem der Polizeipräsident Zörgiebel, ebenfalls Sozialdemokrat, der das zu verantworten hatte. Und bei den Recherchen zu dem Thema sind wir auf den Anwalt Hans Litten gestoßen, einen mutigen linken Strafverteidiger, man könnte eigentlich fast sagen politischen Aktivisten, der als Mitbegründer der Roten Hilfe und Anwalt der kleinen Leute die Opfer dieses Massakers vertreten hat. Er hat versucht, den Polizeipräsidenten vor Gericht zu bringen, hat ihn, als das nicht gelang, in jeder Öffentlichkeit als Mörder bezeichnet, so dass er hätte reagieren müssen und ihn eigentlich als wegen Beleidigung oder Verleumdung anklagen. Das hat Zörgiebel nicht getan. Litten hat ihn trotzdem vor Gericht gebracht. Übrigens genauso wie später Adolf Hitler bei einem Prozess gegen SA-Schläger, die in Berlin gewütet haben. Litten hat versucht, diesen Schlägereinsatz eben nicht privaten Exzess einiger, sondern als Strategie der Nazis darzustellen und hat dafür den Parteiführer Adolf Hitler in den Zeugenstand geholt und hat ihn im Kreuzverhör derartig in die Enge getrieben, dass Hitler wohl, man könnte sagen, ziemlich ausgeflippt ist. Das hat wiederum Litten die persönliche Feindschaft des späteren Reichskanzlers und Führers, wie er genannt wurde, Hitler eingebracht. Er wurde verhaftet, noch am Tag nach dem Reichstagsbrand, natürlich unter diesen fragwürdigen Gesetzgebungen, die dann sofort herrschten, die Nazis in der Tasche hatten, als der Reichstag gebrannt hat und mit der sie die Rechte der Bürger aufs Massivste eingeschränkt haben. Litten wurde in verschiedene Konzentrationslager gebracht, gequält, gefoltert, befragt und hat sich 5 Jahre später dann das Leben genommen, kurz vor einem erneuten Verhör. Wir wollten bei der Serie eben auch an Menschen wie ihn erinnern. Ich glaube, dass das wichtig und richtig war. Wir haben ihn dazu natürlich etwas vermenschlicht, in dem Sinne, dass wir ihn mit unseren Protagonisten in Verbindung bringen. Charlotte arbeitet bei ihm als Stenotypistin. Er ist immer wieder in die Fälle verwickelt. Er verteidigt Kattelbach und Heimann und ist auch in der 5. letzten Staffel aktiv dabei, quasi, wenn es darum geht, eine letzte Bastion gegen die Nazis aufzubauen. Das ist natürlich fiktiv und etwas riskant, wenn man so will. Und trotzdem ist es uns hoffentlich gelungen, diesen wirklich mutigen Mann dem Vergessen zu entreißen und in einer wirklich größeren Öffentlichkeit als Helden darzustellen und zu zeigen, dass es diese Leute eben auch gab und dass es eben nicht nur Mitläufer gab, sondern dass es schon lange vor den Nazis Kämpfer für die Demokratie gab, die sich eingesetzt haben und die ein Vorbild sein können.
Vielen Dank an Achim und wir freuen uns schon riesig auf die Ausstrahlung der 5. Staffel. Ist ja irgendwann demnächst.
Ja, irgendwann hoffentlich im Herbst. Und ja, wir haben es, glaube ich, schon mal gesagt, wir sind ja beide zusammen einmal zu sehen. Wir wissen es noch nicht, ob wir zu sehen sein werden, also ob wir da drin bleiben, aber zumindest sind wir zusammen aufgetreten. Ja, danke auch nochmal an Christoph Mauntel und meinen lieben Kollegen Alexander Vogel. Und
ach ja, und wer sich übrigens noch tiefer mit Hans Litten beschäftigen möchte, dem empfehlen wir einen anderen Podcast, nämlich Plothaus, Folge 10 von dem Anwalt, der Hitler bloßstellte, von Lotti, beziehungsweise aka Vis-a-vis. Der ist wunderbar recherchiert und sehr schön erzählt.
Ja, und ich freue mich, wenn wir uns sehen auf dem Schiff, auf dem Fahrrad oder zu Fuß. Und ja, wir wünschen euch einen schönen Sommer.
Und eine wundervolle Sommerfrische hoffentlich.
Ja, heute ist es sehr frisch draußen, aber vielleicht kommt die Sonne ja nochmal. Also, bis
bald.
Sehr bald. Tschüss, tschüss.
Das war Goldstaub, der 20er-Jahre-Podcast von und mit Else Edelstahl und Arne Krasting.